Ich keine Stimme gehabt, da habe ich es im Hals gehabt, heute habe ich es im Kreuz. Aber das ist für euch wahrscheinlich wesentlich angenehmer beim Zuhören. Obwohl vom Text und vom Thema her wird es vielleicht gar nicht unbedingt so sehr angenehm werden, denn es geht ums Geld. Und auf eurem Gemeindegruß ist ja gleich vorne so ganz dick, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, also ein wirklich brisantes Thema, weil Geld regiert die Welt. Und vermutlich werden da alle mehr oder weniger zustimmen, ist ja eine Binsenweisheit, kopfnickend stimmen wir zu oder achselzuckend. Aber ihr seid euch schon im Klaren darüber, wenn ihr diesem Satz zustimmt, Geld regiert die Welt, dass das dann auch euch betrifft, es sei denn, jemand ist ein Alien, ein Außerirdischer, der mit dem Thema nichts zu tun hat. Kein Thema in unserer Welt ist so wichtig wie das Thema Geld. Der Mammonismus ist die Weltreligion Nummer eins oder sagen wir genauer die Religion der ersten Welt. Nichts beherrscht die Gedanken der Menschen der westlichen Hemisphäre so sehr wie das Geld. Alles, was wir uns erdenken, was wir uns erträumen, erfordert Geld, um es Wirklichkeit werden zu lassen. Ohne Geld kein Musi, sagt der Wiener. Geld ist geprägte Freiheit, hat Dostojewski gesagt. Nur wer Geld hat, gilt etwas. Geld und gelten haben nicht von ungefähr eine gemeinsame Sprachwurzel. Obwohl das Geld ja eigentlich Mittel zum Zweck sein sollte, wird es immer mehr zum Selbstzweck. Geldvermehrung wird oft zum eigentlichen Inhalt im persönlichen Bereich oder in der Wirtschaft. Wir alle huldigen diesem Gott, wir bringen ihm unsere Opfer dar. Die einen tun es fanatisch, das Wort fanatisch hat die ursprüngliche Bedeutung von der Gottheit ergriffen sein, in rasende Begeisterung versetzt sein. Also manche lassen sich von diesem Gott Mammon in rasende Begeisterung versetzen und andere huldigen diesem Gott notgedrungen oder vielleicht auch in Ermangelung eines anderen Gottes, für den zu leben sich lohnen würde. Die Politiker in unseren westlichen Ländern stehen vor allem vor einer großen Aufgabe: Arbeitsplätze schaffen. Immer noch vor dem Hintergrund der Illusion von Vollbeschäftigung für alle. Aber es kann sich irgendwie nicht ausgehen, auf der einen Seite den Menschen immer mehr zu ersetzen durch die Maschine, durch den Computer und ihm auf der anderen Seite Arbeit zu garantieren. Und dann passieren auch noch so perverse Dinge wie, dass ein Konzern stolze Rekordgewinne vermelden kann und gleichzeitig eine große Zahl von Mitarbeitern, wie es so schön heißt, freisetzt, also auf die Straße setzt. Die Schriftstellerin Hannah Arendt hat in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts schon prophezeit, was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist. Also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Und was könnte verhängnisvoller sein? Ist also zurzeit nicht das Geld, sondern die Arbeit das Thema Nummer eins? Frage, warum ist es uns denn so wichtig, Arbeit zu haben? Weil wir nur auf diese Weise zu Geld kommen, ist doch klar. Und wenn jemand sagt, ich arbeite um der Arbeit willen, weil sie mich erfüllt, weiß nicht, ob sie das auch sagen würden, wenn sie kein Geld dafür bekommen würden. Im Grunde geht es überhaupt nicht darum, das Geld herauszuhalten aus unseren Gedanken, aus unseren Wünschen, aus unseren Absichten. Und dass das nicht erst in unserer Zeit so ist, das zeigt unter anderem ein Zitat von Martin Luther, der den Mammon als den allgemeinsten Gott auf Erden bezeichnet hat. Und wenn wir noch weiter zurückgehen in die Zeit von Jesus, dann hören wir schon aus seinem Mund die Warnung, man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Offenbar hat der Mammonismus also auch damals schon seine Faszination auf die Menschen ausgeübt und Gott seinen Rang streitig gemacht. Übrigens, das Wort Mammon Es kommt aus dem Aramäischen und bedeutet schlicht Besitz oder Vermögen. Es gibt aber auch eine Deutung, dass es von dem ebenfalls aramäischen Wort Aman kommen könnte. Und das bedeutet das, worauf man vertraut. In gold we trust. Vielleicht wäre das auch der treffendere Slogan für die Dollarnote als in God we trust. Auf diesem Hintergrund hat Jesus seine Geschichten erzählt. Auch die kriminelle Story, die unseren heutigen Predigttext bildet. Man ist beim Lesen oder beim Zuhören geneigt, den Bericht über einen Barwachskandal aus jener Zeit vor sich zu haben. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 16. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter angestellt. Als ihn hinterbracht wurde, der Verwalter verschleudere seinen Besitz, rief er ihn zu sich und fuhr ihn an. Was muss ich da über dich hören? Sobald du die Abschlussbilanz erstellt hast, bist du entlassen. Da fragte sich der Verwalter, was soll ich nur machen? Mein Herr hat mir gekündigt, zur Feldarbeit bin ich zu ungeschickt, zu betteln schäme ich mich. Doch halt, ich habe eine Idee. Ich will sicherstellen, dass es Leute gibt, die mich in ihr Haus aufnehmen, wenn ich hier entlassen bin. Er rief die Schuldner seines Herrn alle nacheinander zu sich und fragte den ersten, wie viel schuldest du meinem Herrn? Der antwortete, 100 Fass Öl. Der Verwalter wies ihn an, nimm deine Schuldurkunde und schreib, ich schulde 50 Maß Krüge Öl. Und unterschreibe es mit deinem Namen. Dann fragte er den Nächsten, wie viel schuldest du meinem Herrn? Er antwortete, 100 Sack Weizen. Der Verwalter wies ihn an, nimm deine Schuldurkunde und schreib, ich schulde 80 Sack Weizen. Da lobte der Herr den Verwalter, denn obwohl die Anstiftung zur Urkundenfälschung ein Vergehen war, hatte er nicht dumm gehandelt. Die Weltkinder sind im Umgang miteinander oft klug. Die Gottes- oder Lichtkinder sind dumm im Vergleich dazu. Ich fordere euch auf, seid klug. Kauft euch mit dem Geld aus der ungerechten Welt Freunde, die euch dann in die ewigen Häuser im Himmel aufnehmen, wenn hier alles vorbei ist. Eine kriminelle Story. Und der kriminelle Hauptakteur ist natürlich schnell identifiziert. Natürlich der Verwalter. Auf Griechisch übrigens Ökonom. Weiß ich, ob ihr alle eine Vorstellung habt, was ein Ökonom ist. Ich will es an einer kleinen Geschichte ganz kurz deutlich machen. Ein Kreuzfahrtschiff sinkt, es überleben nur 3 Personen. Ein Physiker, ein Chemiker und ein Ökonom. Sie stranden auf einer einsamen Insel. Mit ihnen wird eine große, stabile Dose mit Würstchen an den Strand gespült. Der Chemiker sagt, ich werde Salz aus dem Meer extrahieren und eine Säure anmischen, um die Dose zu öffnen. Eine Woche lang probiert er das, aber die Dose gibt nicht nach. Sagt der Physiker, lass mich das einmal machen, ich werde über Hebel und Kräfte versuchen, die Dose zu öffnen. Auch das wird eine Woche probiert, ohne Erfolg. Der Ökonom sitzt während dieser ganzen Zeit am Strand und freut sich, bis die beiden anderen kommen und den Ökonomen anfauchen. Wir versuchen hier unser Leben zu retten und du trägst nichts dazu bei. Mach was. Darauf sagt der Ökonom, Jungs, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Nehmen wir doch einfach einmal an, die Dose wäre offen. Ja, zurück zu unserer Geschichte. Dieser Mann, dieser Verwalter, dieser Ökonom hat ein ungeheuer kriminelles Talent. Und so lauten auch die Überschriften in den verschiedenen Bibelausgaben, die ja nicht Teil des biblischen Textes selbst sind. Bei Luther vom unehrlichen Verwalter. Oder in der Elberfelder Bibel Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Gute Nachricht, die Geschichte vom untreuen Verwalter. Oder Hoffnung für alle, der durchtriebene Verwalter. Es ist nun mal eine bedauerliche Tatsache, solche kriminellen Subjekte, die gibt's leider Gottes immer und überall. Die Flöttels und Elstners oder den französischen Aktienhändler Jérôme Kerviel, der 5 Milliarden Euro verzockt hat. Oder jüngstes Beispiel, der deutsche Postchef, der rechtzeitig seine Schäfchen ins trockene Liechtenstein gebracht hat und der wohl nur die Spitze des Eisbergs darstellt. Zu Recht empören wir, das Volk, uns über solche Betrüger. Wenn es gelänge, ihnen das Handwerk zu legen, dann wäre schon viel gewonnen auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit. blöd ist jetzt nur und im Grunde unverständlich, dass Jesus in seiner Erzählung ausgerechnet dem durchtriebenen Verwalter ein dickes Lob zukommen lässt. Jesus lobte das vorausplanende Handeln des gerissenen Verwalters, übersetzt hoffentlich für alle. Naja, und wenn Jesus solches Verhalten lobt und wir ja gerne so leben möchten, dass Jesus uns auch loben kann, dann sollen wir also auch, ja was denn, auch gerissen und durchtrieben handeln, schnell und den eigenen Vorteil nutzen? Das kann ja irgendwo auch nicht sein. Jesus kann es einem schon ganz schön schwer machen mit seinen Geschichten. Nun wissen einige unter euch vielleicht, dass es bei einem Gleichnis eine Bildebene und eine Sachebene gibt und dass diese beiden Ebenen einander nur an einem Punkt berühren, dem sogenannten Vergleichspunkt. So erklären es uns die Theologen. Und dieser Vergleichspunkt könnte in dem Fall ja in dem schnellen, vorausschauenden Handeln des Verwalters liegen. Der hat an seine Zukunft gedacht und hat schnell gehandelt. Aber die Frage ist doch berechtigt, wozu dann eine Bildhälfte, die mit diesem kriminellen Stoff Fragen geradezu provoziert? Hätte Jesus vorausschauendes Handeln nicht an einer ein bisschen weniger anstößigen Geschichte deutlich machen können? Versuchen wir einmal, uns der Angelegenheit von einem systemischen Ansatz her zu nähern. Systemisch meint im größeren Zusammenhang, unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen und Verwicklungen. Systemisch gedacht gibt es nicht einfach einen Schuldigen und dessen Bestrafung und Eliminierung würde dann das Problem lösen. Das Übel packt man noch nicht an der Wurzel, wenn man den Üblen am Kragen packt. Na, tatsächlich ist es ja so, wenn wir noch einmal einen kurzen Blick auf diese Geschichte werfen, einen genauen Blick uns ein paar Hintergrundinformationen besorgen, dann steht der Verwalter auf einmal nicht allein auf weiter krimineller Flur. Wir müssen wissen, dass zur Zeit Jesu das Land einer kleinen Zahl von Großgrundbesitzern gehörte, so wie unsere Welt heute auch einer kleinen Zahl von Multis gehört. Diese Großgrundbesitzer waren aufgrund der Größe ihres Besitzes überhaupt nicht mehr in der Lage, das alles selber zu verwalten. Also setzten sie Verwalter ein, Ökonomen, Manager. Und die mussten und durften mit den ihnen anvertrauten Gütern selbstständig wirtschaften. Sie konnten verpachten, Abgaben festlegen, Kredite ausstellen, Forderungen eintreiben. Ähnlich wie die Zolleinnehmer der damaligen Zeit haben sie dabei durchaus die Möglichkeit gehabt, in die eigene Tasche zu wirtschaften, solange die Bilanz für den Besitzer gestimmt hat und er sich mit den abgelieferten Einnahmen zufrieden gegeben hat. Natürlich haben die Großgrundbesitzer auch Druck gemacht auf die Manager. Das war damals nicht anders als heute. Die Kohle musste schon stimmen. Und man musste aus den Leuten, Bauern vor allem, herauspressen, was man nur herauspressen konnte. Wenn einer nicht bezahlen konnte, dann ist nicht lange gefackelt worden. Er ist als Schuldsklave mit seiner ganzen Familie in das Eigentum des Großgrundbesitzers übergegangen. Ich glaube allerdings nicht, dass man damals schon von Humankapital gesprochen hat. Wie viele solcher Schuldsklaven wohl damals zur Zeit Jesu ihr Dasein gefristet haben? Also, kriminelles Potenzial ist durchaus auch bei dem Großgrundbesitzer zu vermuten. Oder ist es etwa nicht kriminell, Menschen wirtschaftlich abhängig zu machen, auszubeuten, vielleicht sogar zu ruinieren? In welchem Gesicht zeigt sich Schuldsklaverei heute? Spielen wir die Sache noch ein bisschen weiter. Kann nicht sogar den offensichtlichen Opfern des Deals, den Schuldnern, kriminelles Handeln bescheinigt werden? Wenn sie ihre Schulden nicht fristgerecht zurückzahlten, zumindest wie das in Österreich so üblich ist, bis zur dritten Mahnung warteten und schließlich vor einer Urkundenfälschung nicht zurückschreckten? Systemisches Denken macht die Sache nicht einfacher, sondern in der Regel komplizierter. Jetzt haben wir es auf einmal nicht mehr mit einem Kriminellen zu tun, sondern mit mindestens vier. Aber wir stoßen tatsächlich auf die Wurzel des Übels, nämlich die allen Handlungen zugrunde liegenden ungerechten Mammon. Hoffnung für alle übersetzt diesen Ausdruck vom ungerechten Mammon sehr treffend mit das Geld, das so viele zum Unrecht verführt. Das Geldsystem, der Mammonismus, der damals vorherrschend war und in unserer Zeit zur Staatsreligion erklärt wird, das ganze System beruht auf Unrecht, ist von Unrecht durchdrungen und produziert ständig neues Unrecht. Über den Rahmen dieser Predigt bei weitem sprengen würden wir alles Unrecht in unserer Welt aufzählen, das im Zusammenhang mit und im Hinblick auf das Geld geschieht. Aber man muss ja nur die Tageszeitung aufschlagen und man kriegt davon etwas mit. Stichworte wie Shareholder Value, also die Marktwertmaximierung des Eigenkapitals, die wirtschaftliche Ausbeutung der Länder der dritten Welt, das Wegrationalisieren von Arbeitsplätzen, Schuldenfallen verschiedenster Art und so weiter wären hier zu nennen. Ich habe in der Club 2-Diskussion am Mittwoch, ich glaube, ich habe mich verhört, aber in den USA ist eine Kluft zwischen dem Mindestverdienst und den Spitzengehältern das 160.000-fache eines Mindestgehalts. Ich glaube, mehr muss man da nicht dazu sagen. Wir leben in einem ungerechten System und wir haben alle Anteil an der Aufrechterhaltung dieses Systems. Mehr oder weniger freiwillig. Wir machen es uns jedenfalls zu leicht, die Schuld einfach den Ökonomen zuzuschieben. Interessant ist, dass der Ausdruck ungerechter Verwalter in unserem Text, der könnte aus dem Griechischen auch übersetzt werden, der Verwalter der Ungerechtigkeit. Und ich weiß nicht, ob Sie den Unterschied merken. Einmal ist es der Verwalter, seine persönliche Ungerechtigkeit, seine unlauteren Motive, seine Eigennützigkeit. Das andere Mal ist er der Verwalter eines ungerechten Systems, in dem er eine gewisse Rolle spielt, natürlich, aber eben nur eine Rolle. Nachdem wir es mit einer kriminellen Geschichte zu tun haben, ist es schon ganz wichtig, ganz genau hinzuschauen, um die Fakten von Vermutungen zu unterscheiden. Wieso unterstellen wir dem Verwalter eigentlich unlautere Motive? Gut, er wird vor seinem Herrn beschuldigt. Von wem ist er eigentlich beschuldigt worden? Und warum? Er wird jedenfalls beschuldigt, dass er das Gut seines Herrn verschleudern würde. Und der Herr, der Großgrundbesitzer, er reagiert auf das bloße Gerücht. Er macht sich nicht einmal die Mühe, in die Bücher zu schauen und kündigt den Verwalter auf den bloßen Verdacht der Untreue. Und jetzt stellen wir uns einfach einmal vor, der Verwalter hat einfach ein soziales Gewissen besessen. Oder es hat ihn gepackt, als er die Kündigung gekriegt hat. Und da hat er, wozu er als selbstständig agierender Manager durchaus ermächtigt war, dem Bauern einfach den Teil der Schuld erlassen, hinter dem sich in Wahrheit Zinsen verbargen. Offiziell war es in Israel ja verboten, Zinsen zu nehmen. Also was tat ein kluger Ökonom? Er hat sich schon von vornherein in die Schuldsumme eingerechnet. Die Zinsen und natürlich den persönlichen Reibach dazu. Kann es sein, dass der ungerechte Verwalter in Wahrheit Gerechtigkeit übte, wenn auch etwas verspätet? Kann es sein, dass das angebliche Verschleudern des anvertrauten Gutes darin bestanden hat, dass er nicht einfach auf Gewinnmaximierung für seinen Herrn bedacht war, sondern dass er die missliche Lage der Schuldsklaven berücksichtigt hat und dass er die Verträge aus dem Grund zu ihren Gunsten geändert hat? Okay, vielleicht hat ihn ja auch erst die eigene missliche Lage dazu gebracht, sich zugunsten der Schuldner einzusetzen. Natürlich hat er auch an sich gedacht bei der Geschichte, an seine eigene ungewisse Zukunft, aber stand das wirklich so im Vordergrund? Und ist es möglich, dass Jesus die Geschichte bewusst nicht als Gleichnis verstanden wissen wollte, eben mit einer Bildebene, die sich nur an einem Punkt mit der Sachebene trifft? War die Geschichte vielleicht ein deutliches Statement von Jesus gegen die Ausbeutung der Armen und für mehr Gerechtigkeit? Ich glaube, die Zuhörer Jesu könnten das durchaus so verstanden haben. Vielleicht hat Jesus ja tatsächlich einen Babak-Skandal aus seinen Tagen aufgegriffen. Und die Geschichte hat einen realen Hintergrund gehabt. Interessant ist ja die Reaktion der Pharisäer, die Lukas ausdrücklich in diesem 16. Kapitel erwähnt. Das alles hörten auch die Pharisäer, die sehr am Geld hingen. Und sie lachten über ihn. Da sagte er zu ihnen, ihr redet den Leuten ein, dass ihr gerecht seid. Aber Gott kennt euer Herz. Denn was die Menschen für großartig halten, das ist in den Augen Gottes ein Gräuel. Hören wir noch einmal kurz hin auf das, was Jesus selbst an Auslegung gebracht hat. Zunächst einmal, er lobt kluges Handeln und er legt es seinen Jüngern nahe, sich daran zu orientieren. Die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Dummheit ist keine christliche Tugend. Naivität ist kein christliches Markenzeichen. Die Söhne des Lichts dürfen sich in den ganz weltlichen Angelegenheiten ruhig als helle Köpfe erweisen. Es fällt uns kein Zacken aus der Krone, wenn wir von der Welt etwas lernen. Natürlich ohne unsere ethischen und christlichen Maßstäbe aufzugeben. Als zweites greift Jesus den Aspekt der Geschichte auf, dass sich der Verwalter mit seiner Aktion die Freundschaft der Schuldner und damit seine eigene Zukunft sichern wollte. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Der ungerechte Mammon, oder wie es Klaus Berger übersetzt, das Geld aus der ungerechten Welt. Also da wird es auch ein wenig von einer anderen Seite ja noch einmal beleuchtet. Klar ist, dass auch Christen mit dem ungerechten Mammon umzugehen haben. Wir leben nicht, noch nicht, auf einer Insel der Seligen, wo wahrscheinlich Geld wirklich keine Rolle spielen wird. Wir haben genauso Einkommen und Ausgaben wie andere Menschen. Wir haben Überlegungen anzustellen, was wir mit dem Geld, das uns zur Verfügung steht, tun. Der Vorarlberger, der jetzt wirklich Millionen hat gewonnen, im Jackpot 29 Millionen, der muss ziemlich viele Überlegungen anstellen, was er mit seinem Geld jetzt tun wird. Investieren, anlegen und wofür und so weiter. Wozu soll uns das Geld dienen? Soll es überhaupt in erster Linie uns dienen? Jesus sagt, macht euch Freunde damit. Das heißt, benutzt das Geld, um Sozialkontakte herzustellen und zu festigen. Leistet einen Solidarbeitrag. Unterstützt Bedürftige mit eurem Geld. Wirtschaftet so, dass Leben und Gemeinwohl gefördert werden. Zeichnet Aktien im Reich Gottes. Dass wir damit auch für unsere eigene Zukunft vorsorgen, das ist eine weitere Pointe dieser Geschichte. Völlig unbefangen fordert uns die Bibel auf, Schätze im Himmel zu sammeln. Vielleicht lässt sich das am besten mit einer Erzählung von Leo Tolstoi illustrieren. Ein Reicher kommt in den Himmel. Oft ist ihm gepredigt worden, am Ende deines Lebens kannst du nichts von deinem Reichtum mitnehmen. Aber der Reiche trägt im Himmel einen schweren Geldsack, gefüllt mit goldenen Rubelmünzen in seiner Hand. Und dann stellt er fest, dass es im Himmel zugeht wie auf der Erde. Es gibt dort alles zu kaufen. Die feinsten Sachen in den elegantesten Läden. Der einzige Unterschied, der Kunde wird von wunderschönen Engeln bedient, die immer freundlich sind und lecken. Und weil der Reiche Hunger hat, geht er in eine Bäckerei, um sich leckeren Kuchen und duftendes Brot zu kaufen. Vor ihm steht eine alte Frau, die reicht dem Engel eine abgewetzte kleine Kopeke, also ungefähr einen Cent in unserer Währung, und bekommt dafür Brot und Kuchen in Hülle und Fülle. Dem Reichen läuft das Wasser in uns zusammen. Super, denkt sich der Reiche, die Preise im Himmel, die sind mehr als anständig. Und er zieht eine schwere goldene Rubelmünze aus seinem Geldsack. Diesen Kuchen, 10 Brezeln, dieses Brot, Blätterteigtaschen, 2 Nusskipferl, packen Sie das alles ein, sagt er zu dem Engel. Der Engel lächelt ihn freundlich an und sagt, tut mir leid, mein Herr, diese Währung gilt nicht im Himmel. Wieso? Fragt der Reiche erbost. Die Frau vor mir hat mit einer Kopeke den halben Laden aufgekauft und ich gebe ihnen einen goldenen Rubel. Darauf der Engel, die Kopeke der alten Frau ist das Geld, das sie in ihrem Erdenleben mit anderen geteilt hat. Nur diese Währung zählt im Himmel. Soweit die Erzählung von Tolstoi und zurück zu Jesu Forderungen aus der Geschichte mit dem Verwalter der Ungerechtigkeit. Noch einmal unterstreicht Jesus, dass wir inmitten dieses Systems des ungerechten Mammons leben, mit diesem System umzugehen haben. Und für den Fall, dass sich bei uns der Gedanke einschleicht, als Christen, ja, da seien wir über derlei weltliche Dinge ja erhaben, macht Jesus deutlich, hier auf der Erde, mitten in unserem Alltag, hier in all den weltlichen Geschäften, da ist unser Übungsfeld für die Ewigkeit. Ganz offensichtlich soll uns in der Ewigkeit etwas anvertraut werden. Jesus nennt es das Wahrhaftige. Und für den Umgang mit dem Wahrhaftigen sollen wir jetzt schon üben. Treue, Gewissenhaftigkeit auch und gerade in den kleinen, ganz weltlichen Dingen. Gedankenlosigkeit im Umgang mit dem Geld, das muss ich mir auch immer wieder mal selbst predigen, Gedankenlosigkeit ist unverantwortlich. John Wesley, der Vater der Methodistenkirche, hat die einprägsame Formel geprägt: Earn all you can, save all you can and give all you can. Also erstens, erwirb so viel du kannst, zweitens, spare so viel du kannst, also verschwende nichts, und drittens, gib so viel du kannst. Aber noch eins muss gesagt werden, und das sagt Jesus abschließend zu diesem Kapitel: Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Und er sagt das zu Menschen, deren erklärtes Ziel es war, Gott zu dienen. Der Umgang mit dem Geld birgt Gefahren, auch für Christen. Wir sind vor dem Mammonismus nicht befreit. Unser Denken kann ganz gefangen genommen werden von finanziellen Überlegungen. Wünsche und Begehrlichkeiten regen sich, wenn wir ehrlich sind, auch in uns. Oder Ängste im Hinblick auf drohende finanzielle Notlagen melden sich und damit der Wunsch, sich abzusichern. Paulus spricht seinem Mitarbeiter Timotheus gegenüber einmal deutlich die Warnung aus: Wer unbedingt reich werden möchte, gerät in Versuchung. Er verfängt sich in unsinnigen und schändlichen Wünschen, die ihn zugrunde richten und ins ewige Verderben stürzen. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie dem Herrn untreu wurden und sich selbst die schlimmsten Qualen bereiteten. In seinem ersten Korintherbrief zeigt er das richtige Verhältnis zu Geld, zu Besitz, zu Konsum auf. Die Tage dieser Welt sind gezählt. Darum gilt für die Zeit, die uns noch bleibt: Auch wer verheiratet ist, muss innerlich so frei sein, als wäre er unverheiratet. Wer traurig ist, lasse sich nicht von seiner Trauer gefangen nehmen. Wer fröhlich ist, nicht von seiner Freude. Kauft ein, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet. Und geht so mit der Welt um, dass ihr nicht darin aufgeht. Denn die gegenwärtige Welt wird nicht mehr lange bestehen. In diesem Sinne, Amen.